1652. Der Podcast der Leopoldina. Nationale Akademie der Wissenschaften.
Hallo, schön, dass Sie hergefunden haben hier zu diesem Podcast, Schatz. Das hier ist nämlich die allererste Folge von 1652 und vielleicht sollten wir erstmal erklären, worum es hier geht, und da kommt mein Gesprächspartner ins Spiel. Hallo, Danny Weber.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Danny Weber, ich bin Archivar und ich leite die Abteilung Forschungsbibliothek und Wissenschaftsreflexion der Leopoldina.
Und ich bin Daniela Schmidt, ich bin freie Journalistin und Moderatorin, vor allem in den Bereichen Politik und Wissenschaftsjournalismus unterwegs. Hallo. So, Herr Weber, vielleicht klären wir am besten erstmal die Basics in drei Sätzen für alle, die das nicht wissen. Was genau ist die Leopoldina?
In drei Sätzen ist super sportlich, aber die Leopoldina ist die älteste Wissenschaftsakademie der Welt, also ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Sie wurde bereits 1652, so wie es unser Titel sagt, gegründet und ist seit 2008 die Nationale Akademie Deutschlands. Also man könnte noch einen Unterschied machen, könnte sagen, historisch gesehen ist sie eine Gelehrtengesellschaft. Was sind so die Aufgaben einer Gelehrtengesellschaft? Es geht darum, neue Mitglieder zu gewinnen, Symposien und Konferenzen zu veranstalten, zu publizieren natürlich, verdiente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auszuzeichnen. Also das sind so die klassischen Aufgaben einer Gelehrtengesellschaft. Und mit der Ernennung zur Nationalen Akademie der Wissenschaften hat sie noch zwei weitere wesentliche Aufgaben übernommen. Nicht einerseits ist es so, dass die Leopoldina heute wissenschaftsbasiert die Politik und die Gesellschaft berät, und sie pflegt die internationalen Beziehungen der deutschen Wissenschaft, zum Beispiel in unterschiedlichen internationalen Wissenschaftsnetzwerken.
Also wir haben es hier wirklich zu tun mit der ältesten ununterbrochen existierenden naturwissenschaftlich-medizinischen Akademie der Welt. Und damit komme ich auch zum Thema dieses Podcasts, denn in all diesen Jahrhunderten haben sich in der Bibliothek und im Archiv der Leopoldina wahnsinnige Schätze angesammelt. Schätze, die uns einerseits viel verraten darüber, wie das damals war, über Geschichte, über Wissenschaftsgeschichte, und die uns andererseits aber auch ganz viel sagen über das Heute.
Ja, Sie haben das genau richtig gesagt. Also es ist faszinierend in dieser langen Geschichte. Wir reden ja heute von einer Geschichte, die über 370 Jahre zurückreicht. Und da die Leopoldina eine internationale Akademie ist und dadurch also auch weltumspannende Kontakte hat über ihre Mitglieder, ist es so, dass sich in Archiv und Bibliothek also ganz viele faszinierende Schriftstücke oder Artefakte angesammelt haben, die uns was über die Geschichte von Wissenschaft, also im Allgemeinen, aber auch der Leopoldina im Speziellen erzählen können. Und das ist genau die Idee für unseren Podcast. Wir wollen also immer ein Objekt in den Mittelpunkt stellen. Ich gehe dann immer ins Magazin, hole was ganz Besonderes raus. Daran wollen wir ein Stück Wissenschaftsgeschichte und Akademiegeschichte erklären. Aber wichtig ist uns genauso, dass wir sagen, was bedeutet das heute für uns? Also was können Besucher, die zu uns kommen, heute davon mitnehmen? Und so ist die Idee. Und vielleicht kann man so mal einen Ausblick geben. Wir werden uns in unterschiedlichen Folgen mit unterschiedlichen Objekten und Themen auseinandersetzen, gegebenenfalls vielleicht auch mal einen Gast dazu einladen, den wir noch mit einbeziehen. Eins der Themen zum Beispiel wird die Frage sein, wie in der Geschichte der Akademie sich eigentlich Unabhängigkeit dokumentiert hat. Da wird es um Fragen von Wissenschaftsfreiheit gehen. Da haben wir ein wunderschönes Objekt im Archivbestand, nämlich das Privileg Kaiser Leopolds des Ersten von 1687. Oder wir werden uns, so wie ich das gerade schon gesagt habe, einer besonderen Aufgabe von Akademien zu wenden, nämlich der Auszeichnung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und auch da haben wir ganz tolle Objekte, an denen man das deutlich machen kann.
Tolle Objekte, wertvolle Objekte, die wir uns in 10 Folgen anschauen und dann jeweils eine spannende Detektivreise in die Vergangenheit unternehmen, um eben zu zeigen, was das alles mit uns heute zu tun hat. Denn Wissenschaft findet eben nicht im abgeschotteten Elfenbeinturm statt, sondern in Gesellschaften unter Menschen. Und damit würde ich sagen, Herr Weber, lassen Sie uns mal starten, oder? Also vielleicht können Sie ja mal beschreiben, welches Objekt haben Sie sich für diese erste Folge ausgesucht?
Ja, wenn man es kurz beschreiben will, könnte man zunächst erstmal sagen, es ist ein Buch. Mhm. Also man sieht, dass es ein sehr, sehr altes Buch ist. Ich kann vielleicht schon mal verraten, dass es aus dem Jahr 1670 ist. Und wenn man so eine Größenvorstellung bekommen möchte, es ist 20 mal 17 Zentimeter groß und es ist 464 Seiten dick.
Hat schon ein gewisses Gewicht. Warum haben Sie dieses Objekt ausgesucht?
Es ist in der Tat die älteste naturwissenschaftlich-medizinische Zeitschrift der Welt, die erstmals 1670 durch die Leopoldina herausgegeben wurde und mit der, ja, ich würde schon sagen, grundlegende, zukunftsweisende Veränderungen im wissenschaftlichen Publikationswesen sich verbinden lassen. Also wenn man es auf die ganz, ganz kurze Formel bringen will, dann haben wir hier sowas wie den Urahn der heutigen wissenschaftlichen Leitmedien, also Nature und Science vor uns.
Das sind ja wirklich die großen Player auf dem Markt der wissenschaftlichen Zeitschriften. An der Stelle müssen wir vielleicht einmal kurz erklären, warum sind wissenschaftliche Publikationen so wichtig? Warum waren sie es auch damals schon? Also welche Funktion haben die?
Ja, wissenschaftliches Publizieren, das kann man schon so sagen, ist einer der wesentlichen Grundpfeiler von wissenschaftlichen Arbeiten allgemein. Denn dadurch werden wissenschaftliche Ergebnisse zunächst erstmal dokumentiert und dann halt verbreitet. Also es wird dadurch ermöglicht, eine Qualitätsprüfung vorzunehmen. Und das darf man nie vergessen, es findet dadurch natürlich auch eine Zuweisung von Urheberschaft und ja, auch später von Reputation statt.
Sie hören 1652, den Podcast der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und wir wollen hier jetzt den Weg nachzeichnen, wie es zu dieser ersten Wissenschaftszeitschrift der Welt gekommen ist und ja, welche Trends damals gesetzt wurden, die auch heute noch nachwirken und bei denen wir vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm haben, dass sie mitunter hunderte Jahre einfach schon auf dem Buckel haben. Und dafür machen wir jetzt eine kleine Zeitreise. Eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert. Die Leopoldina wurde ja 1652 gegründet von vier Ärzten als Academia Naturae Curiosorum. Herr Weber, war das korrekt?
Ja, das war korrekt.
Gut. Was ist das für eine Zeit, in der diese Gründung der Leopoldina fällt?
Ja, das ist also, wenn man jetzt auf Deutschland konkret schaut, natürlich eine sehr schwierige Zeit. Wir sind in Anführungszeichen im sogenannten Deutschen Krieg. Also wir sind mitten im Dreißigjährigen Krieg oder in den Nachwirkungen des Dreißigjährigen Krieges. Der hatte Mitteleuropa und damit vor allen Dingen natürlich Deutschland zwischen 1618 und 1648 massiv verwüstet. Es gab einen großen Bevölkerungsverlust durch die direkten Kriegshandlungen oder durch deren Folgen, also durch die immer wieder auftretenden Seuchen. Es gab einen großen Verlust an materieller Substanz in den Städten, aber natürlich auch auf dem Land. Und ja, was man vielleicht unbedingt noch erwähnen muss, was so am wesentlichsten war, da muss ich immer an Andreas Gryphius' Tränen des Vaterlandes denken, das ist so die Verrohung der Sitten. Ja? Und das alles stand natürlich, wenn man zunächst darauf schaut, also einem wissenschaftlichen Aufbruch, wenn ich das mal so nennen darf, im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, augenscheinlich entgegen.
Ganz kurz vielleicht, Andreas Gryphius' Tränen des Vaterlandes, ganz berühmtes Gedicht, musste ich damals auch im Deutschunterricht auswendig lernen, wir sind doch nun mehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret, wo eben genau diese furchtbaren Zerstörungen materiell wie moralisch beschrieben wurden. Okay. Mhm.
Also das muss man sich halt wirklich immer nochmal vor Augen führen, weil aus welcher Zeit kommen wir eigentlich? Mhm. Also in welcher Zeit sprechen wir und die Zeit verbinden wir ja definitiv erstmal nicht, wie wir heute sagen würden, mit einem wissenschaftlichen Aufbruch. Ne? Naja gut, und dann ist es natürlich so, dass diese allseitigen Zerstörungen und der lange Krieg, ich würde schon sagen, eine bestimmte Rückständigkeit des deutschen Bildungssystems zementiert haben. Also wenn man in modernen Begriffen sprechen möchte, die Elite-Universitäten der damaligen Zeit, die haben nicht in Deutschland gestanden, sondern die standen in Süd- und in Westeuropa. Und durch den Krieg ist natürlich dieser Abstand dann noch größer geworden. Und dabei ging es also nicht allein um die Inhalte, sondern es ging so um Statusfragen, in denen die deutschen akademischen Einrichtungen ziemlich stark erstarrt waren. Ne? Und auf der anderen Seite muss man aber klar sagen, es gab in der akademischen Jugend eine sehr, sehr große Mobilität. Ja? Also wenn wir von heute aus immer schauen, meine Güte, kein Flugzeug, keine Eisenbahn oder so, aber es gab zu der Zeit eine unheimlich große Mobilität und die sogenannte Peregrinatio Academica führte viele junge Akademiker, wenn sie sich leisten konnten, auf eine Bildungsreise. Ja, und sie fuhren halt dann von Deutschland aus an die maßgeblichen Universitäten der Zeit, die vor allen Dingen in Italien und in Frankreich gelegen haben, haben halt dort neben sagen wir mal beispielsweise Medizin, also auch Kunst und Kultur der klassischen Antike studiert, kamen mit dem Wissen der Zeit in Kontakt und lernten dadurch natürlich auch moderne Formen, wir würden sagen, von Wissenschaftskommunikationen kennen, ja, also die sie dann mit zurück nach Deutschland brachten.
Also Austausch auch damals schon eine ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber wie sah denn damals Wissenschaft überhaupt aus, die Generierung und die Weitergabe von Wissen?
Ja, das ist halt das Spannende gerade an der Geschichte. Also der Gründerpräsident, der also zum Studium nach Italien fährt, der macht dann so eine Bildungsreise durch Italien und der kommt mit diesen neuen Ideen in Kontakt. Also wir haben ja vor uns gerade gesagt gehabt, dass die Leopoldina die älteste ununterbrochen existierende Akademie der Welt ist. Aber die Betonung ist halt wichtig, älteste ununterbrochene existierende Akademie. Denn eigentlich gab es also im 17. Jahrhundert schon in Italien so Vorbildakademien. Und die lernt er da kennen und er setzt sich damit auseinander. Und wenn man jetzt also auf die Frage kommt, wie damals eigentlich die Verbreitung von Wissen allgemein aussah, dann müssen wir natürlich schon sagen, dass das für die neuen Bedürfnisse, die da waren, also etwas defizitär war. Also welche Möglichkeiten haben wir zum damaligen Zeitpunkt, Wissen zu verbreiten? Also ohne Internet, ohne Konferenzen oder sowas. Mir fallen drei Möglichkeiten ein. Auf der einen Seite, man kann ein Buch schreiben, ja? Also man kann eine Monographie herausgeben. Das ist eine gute Möglichkeit, gerade seit dem Buchdruck und seit der Durchsetzung des Buchdrucks hat das eine bestimmte Verbreitungsmöglichkeit. Aber Sie müssen halt immer sehen, so ein Buch erscheint einmal, ja, und dann ist das Wissen da irgendwie starr und fixiert. Nun könnte man sagen, irgendwann kann man mal eine zweite Auflage machen, aber das ist natürlich extrem teuer und ehe es dazu kommt und ob es dazu kommt, das sind also Fragen, die da eine Rolle spielen. Die zweite Möglichkeit ist, zwei Wissenschaftler können sich schreiben und können ihre Ideen austauschen. Aber man hört schon, dann erfahren in der Regel nur zwei davon.
Hat ja keiner was von,
Genau. Und die dritte Möglichkeit, die mir einfallen würde, die wäre halt, zwei Wissenschaftler treffen sich und sprechen darüber, was sie gerade denken und was sie rausgefunden haben. Aber wenn sie das nicht vor einem großen Auditorium machen, erfahren es im schlimmsten Fall auch nur zwei. Also das ist so, das sind die Möglichkeiten, die es zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Und die sind natürlich von der Reichweite sehr stark begrenzt. Mhm. Ja. Und dann darf man nicht vergessen, dass demgegenüber ja eine gegenläufige Entwicklung stand. Also wir können schon konstatieren, dass es im 16. und 17. Jahrhundert eine sehr, sehr starke Ausweitung des bekannten Wissens der Zeit gegeben hat. Und da passten dann die Möglichkeiten, die man zu dem Zeitpunkt hatte und sag einmal, der Trend, der da war, nicht mehr zusammen. Also es brauchte was Neues.
So, und in diese Zeit fällt dann eben die Gründung der Akademie 1652 mit eben der Idee, wir wollen uns über Wissen austauschen, wir wollen Wissen weitergeben und so auch den Wissensschatz schlussendlich verbreitern. Aber an wen richtet sich das denn? Also geht es hier nur um eine Fachwelt oder inwiefern steckt da auch so eine Hoffnung drin auf einen, ich sag mal, Trickle-Down-Effekt, also dass das so in die Allgemeinheit dann diffundiert und dieses Wissen die Welt nach vorne bringt?
Also zunächst erstmal richtet sich die Idee an die Fachwelt. Also es gibt die sogenannte Epistola Invitatoria. Das ist ein gedrucktes Einladungsschreiben des Gründerpräsidenten an auswärtige Mediziner zur Mitarbeit in der Akademie. Darin werden die Intentionen der Gründer, das Arbeitsprogramm, die Arbeitsmethoden erklärt und es wird Werbung dafür gemacht, gemeinsam an der Idee zu arbeiten. Aber wenn man natürlich das weiterdenkt, die Akademie gibt sich relativ schnell einen Wahlspruch, den man so frei übersetzen kann, zum Wohle der Menschheit zu wirken, dann wird natürlich klar, dass dahinter ein größeres Ziel steckt. Ja, also das heißt, in erster Linie richtet sich's an die Fachwelt. Aber davon weiter ausstrahlend hatte man natürlich andere Ideen noch im Blick.
Rund zwei Jahrhunderte vorher die Revolution durch die Erfindung des Buchdrucks. Sie haben es auch gerade schon angesprochen. Das war dann auch in der Leopoldina das Mittel der Wahl, um Wissen quasi zu veröffentlichen. Also was gab es da?
Naja, zunächst ist es so, dass man sich eigentlich, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, auf einem Irrweg befunden hat. Denn man hat sich mit der Gründung ein Arbeitsprogramm gegeben. Im Übrigen ist das auch ein spannender Unterschied zu diesen Vorbildakademien, die es in Italien gegeben hat, weil die haben zunächst erstmal erkannt gehabt, man soll irgendwie zusammenarbeiten und der Schritt, den die spätere Leopoldina dann bei ihrer Gründung gemacht hat, ist, dass sie sich ein festes Programm gegeben hat. Das ist eine andere Form von Verbindlichkeit, die da eine Rolle spielt. Aber zunächst ist es so, dass dieses Arbeitsprogramm die Idee umfasste, dass man eine, kann man schon sagen, allumfassende Enzyklopädie der Heilmittel erstellen wollte. Also ja, also wie eine gedruckte medizinische Wikipedia im 17. Jahrhundert. Und da muss man schon sagen, dass es ein total überambitioniertes Programm gewesen ist, denn zum damaligen Zeitpunkt waren mehrere tausend Heilmittel bekannt gewesen. Und nun war es so, dass für die Mitglieder die Auflage bestand, dass jedes Mitglied pro Halbjahr das gesamte bekannte Wissen über ein Heilmittel zusammenfassen und zum Druck bringen soll.
Wow, das ist viel, oder?
Ja, ich habe es ja gesagt, bei mehreren tausend ist das ein wahnsinnig ambitioniertes Projekt. Und das kann man dann sehr schön sehen, also dass man weder genügend Personal hatte, also genügend Mitglieder, noch, und das finde ich auch sehr wichtig und entscheidend, man hatte auch die finanziellen Ressourcen nicht, um diese gesamten Bände zum Druck zu bringen. Und dabei ist halt wichtig, darauf einerseits zu verweisen, dass also Buchdruck im 17. Jahrhundert mit viel, viel höheren Kosten verbunden war, als dies in der Gegenwart der Fall ist. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch so, vielleicht kann man das an der Stelle auch nochmal betonen, die Leopoldina ist im Gegensatz zu anderen später gegründeten Akademien von Anfang an, und das ist sie bis heute, eine unabhängige Institution. Also die ist nicht auf Wunsch oder Willen eines Herrschers gegründet worden und von dem also auch finanziell alimentiert worden. Das heißt also, alles, was sie gemacht hat, musste sie sich selbstständig aus sich heraus finanzieren. Und das ist halt ein Problem gewesen bei diesem sehr ambitionierten Projekt. Naja, und dann muss man mal schauen. Also 1652 gegründet, es dauert wirklich 10 Jahre, bis 1662 der erste Band erscheinen konnte. Und das ist auch so eine schöne Geschichte, denn bei diesen vielen tausend Heilmitteln, ja, was ist denn Gegenstand des allerersten Bandes? Es ist der Weinstock.
Würde man eigentlich denken, vielleicht irgendwelche Kräuter oder so, aber nee, es geht um den Wein, okay.
Ja, also das ist also auch total faszinierend. Man hätte so viele andere Dinge sich aussuchen
total,
können.
Ja.
Also und
genau. Haben Sie noch ein paar mehr Beispiele? Welche Heilmittel wurden dann da noch thematisiert?
Ja, also man kann ungefähr sagen, dass innerhalb dieser Konzeption so etwas über 50 Bände erschienen sind. Mhm. Ne? Da merkt man auch die Reichweite. Also wenn wir vorhin gesagt haben, es gab mehrere tausend, vielleicht über 10.000 bekannte Heilmittel und insgesamt ist man in der Lage, 50 Bände zu machen, dann merkt man also, wie gering diese Reichweite war. Aber es finden sich ganz spannende Publikationen darunter, die also auch von unterschiedlicher wissenschaftlicher Güte und von unterschiedlicher Ausführlichkeit sind. Also man hat sich auseinandergesetzt beispielsweise mit der Frage, welche Heilwirkung die Schwarzwurzel hatte. Mhm. Wir finden Bücher über die Quitte, über das Opium. Es gibt zum Beispiel auch ein Band, der behandelt die Heilwirkung des Salbeis. Und ich meine, das Erste, was Sie heutzutage machen, wenn Sie husten oder haben...
Mit Salbei gurgeln.
Oder Sie holen sich Salbei-Bonbons.
Ja, na klar, ja, also. Genau, stimmt. Sie haben es schon angedeutet, es blieb ja dann nicht bei diesen Büchern. Also warum nicht? Was ist dann passiert?
Na, insgesamt muss man schon sagen, dass diese ganze Idee nicht ganz so modern gewesen ist. Ne? Also zunächst erstmal in Anführungsstrichen nur danach zu gucken, was gibt es bereits für bekanntes Wissen, das zusammenzufassen und daraus ein Buch zu machen. Ja? Also das war insgesamt sehr teuer. Und aufgrund der wenigen Mitglieder kam man auch wirklich nur sehr, sehr langsam voran. Und eigentlich muss man sagen, dass so in der Mitte der 1660er Jahre die gesamte Idee gescheitert war. Ne? Mhm. Also die Hälfte der Mitglieder, die man bis dahin zugewählt hatte, die war gestorben. Neue konnte man nicht zur Mitarbeit motivieren oder gewinnen. Und dann muss man schon sagen, wenn jetzt an der Stelle in der Geschichte nichts Entscheidendes passiert, dann würden wir wahrscheinlich heute gar nicht hier sitzen und uns über die Geschichte der Leopoldina unterhalten, denn dann wäre sie, so wie diese italienischen Akademien, irgendwann auch mal aufgelöst worden.
Guter Cliffhanger, genau das ist ja zum Glück nicht passiert. Wie hat man dann die Kurve gekriegt damals? Also warum war dann eine Zeitschrift die Saving Grace, sag ich mal?
Nee, es brauchte also eine Innovation, eine neue Form, wie man die Gründungsidee umsetzen konnte. Und hier kommt der damalige Stadtarzt von Breslau, Sachs von Löwenheim, ins Spiel. Löwenheim hatte sehr interessiert verfolgt, was die Royal Society, also die 8 Jahre nach der Leopoldina in London gegründete Akademie, im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens für Schritte unternommen hatte. Und er kam zu der Idee, dass fortan die Mitglieder nicht mehr pro Halbjahr ein ganzes Buch, sondern einen Aufsatz abliefern sollten. Und die Form, in der die eingesandten Aufsätze dann herauszugeben worden sind, das war eben die der wissenschaftlichen Zeitschrift. Und da kann man schon sehen, nun war man viel flexibler, schneller entwickelten sich wissenschaftliche Diskussionen um Beiträge und das Ganze hatte eine ganz, ganz neue Aktualität gefunden.
Mhm. Ja, und 1670 war es dann soweit, da war sie dann da, die erste medizinisch-naturwissenschaftliche Zeitschrift der Welt. Wie hieß denn das Baby?
Ja, die Zeitschrift hat natürlich, also der zeitgemäß, einen ganz wunderbaren barocken Titel. Die hieß Miscellanea Curiosa Medico Physica Academiae Naturae Curiosorum Sive Ephemeridum Medico Physicarum Germanicarum.
Uff, was heißt das?
Also kurz gesagt könnte man auch sagen Miscellanea Curiosa, wenn man es... Also klar, also ganz nah übersetzt, vermischte Kuriositäten, wobei man natürlich der Sprachgebrauch Rechnung stellen muss. Also im 17. Jahrhundert verstand man unter Kuriositäten was ganz anderes. Ich würde es mal sehr frei übersetzen mit vermischte Nachrichten.
Beim Wort Zeitschrift, da denke ich halt an so ein dünnes Heftchen aus Papier, viele bunte Bilder, bisschen Text, also das, was wir uns eben heute am Kiosk holen. Zeitschrift im 17. Jahrhundert sah ja ein bisschen anders aus. Also wie sah die aus? Was stand da drin? Gab es da auch Bilder?
Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht. Also am Kiosk konnte man das nicht kaufen. Es handelt sich letztendlich um einen Jahresband. Also man war bemüht, dass man jedes Jahr also ein Band herausgeben konnte. Von außen betrachtet, also um ein Buch, aber da der Band jährlich erschien, sprechen wir also von einer Zeitschrift, von einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Und was stand drin? Das ist interessant, weil man bediente sich also einer neuen Textform, der sogenannten Observationis, was man sehr gut mit Beobachtung wiedergeben kann. Es sind also kurze Aufsätze, in denen die Autoren Beobachtungen, neue Forschung wiedergegeben haben. Und ja, es gab bereits im ersten Band Illustrationen. Also wir finden 20 Kupferstiche, die also die Texte illustrieren sollten und extra dafür angefertigt worden sind. Und das war natürlich auch sowohl inhaltlich, aber auch finanziell eine besondere Herausforderung gewesen.
Sehr aufwendig, stelle ich mir das vor. Was ich irre spannend finde, schon in dieser ersten Ausgabe sind ja Eigenschaften angelegt, die wir bis heute sehen, wenn es ums wissenschaftliche Publizieren geht. Also man denkt ja immer so, ach ja, 17. Jahrhundert, das ist ja ewig her. Aber was wir da sehen, hat ja dann doch einiges auch mit dem Heute zu tun.
Auf jeden Fall. Es gibt eine ganze Reihe von Kriterien, an denen man die Modernität festmachen kann. Und da kann man vielleicht jetzt nur die wichtigsten kurz nennen. Also was schon mal ganz wesentlich war, ist die Herausgabe durch eine Institution, ja, mit dem Ziel, eine Verbreitung herbeizuführen, eine Kontinuität, eine Langfristigkeit zu gewährleisten. Es geht aber auch um Fragen von Qualitätssicherung. Also bereits in den Leges, in den grundlegenden Statuten der Akademie steht drin, dass das, was publiziert werden soll, soll von einem Fachkollegen begutachtet werden. Das, was wir heute unter Peer Review verstehen. Es geht um Dinge, dass die Wissenschaft frei publizieren kann. Es geht also um Fragen der Zensurfreiheit. Es geht aber auch um so Dinge wie, dass also eine Sprache, eine Wissenschaftssprache, die in der gesamten Gelehrtenrepublik verstanden wird, in Anwendung kommt. Also hier bei uns ist das Lateinische. Es unterscheidet übrigens unsere Zeitschrift von Projekten, die zur selben Zeit oder später, begonnen worden sind. Ja? Also die Philosophical Transactions in England, die werden in Englisch herausgegeben. Ja? Also das hat eine begrenztere Reichweite. Es geht darum, eine Öffnung herbeizuführen für internationale Wissenschaftler jenseits der Akademie-Mitgliedschaft. Und es geht also auch um sowas Modernes wie die Fokussierung auf ein wissenschaftliches Spezialgebiet. Also das hat sich ja letztendlich dann im Trend bis heute durchgesetzt. Es gibt für ganz, ganz viele unterschiedliche Disziplinen spezialisierte Fachzeitschriften. Ne? Und hier hat man klar gesagt gehabt, man konzentriert sich vielleicht zunächst, aber man konzentriert sich auf medizinisch-naturwissenschaftliche Beiträge.
Und wie hat man diese Zeitschrift dann in die Welt gebracht? Also wir hatten es gerade schon, heute gehe ich einfach zum Kiosk oder zum Zeitungsstand, aber das gab es ja damals noch nicht.
Nee, die Vertriebswege waren natürlich ganz andere gewesen. Zunächst war es so, dass die Bände an die Mitglieder verschickt worden sind. Darüber hinaus wurden sie aber auch an Mäzene, an Fürsten gegeben und darüber fanden sie natürlich Eingang in die Bibliotheken. Und man machte noch was, wie ich finde, ungeheuer Modernes, denn man druckte von dem allerersten Band einen Werbeflyer.
Ach was,
ja, ein also das ist total spannend. Also der Werbeflyer, ein ganz dünnes, unscheinbares Heftchen, von dem wir glücklicherweise auch noch ein Exemplar in unserem Bestand haben. Und da drin hat man einen ganz kurzen Abriss der Idee der Zeitschrift veröffentlicht und man hat drei Probebeiträge wiedergegeben. Naja, und diesen Werbeflyer verschickte man dann an die Buchhändler, die sich vor allem in Frankfurt und in Leipzig zu den Messen getroffen haben und man hoffte halt, über diesen Weg Bestellungen zu bekommen. Also eine unheimlich moderne und spannende Geschichte.
Total, so ein kleiner Appetizer, so wie es heute Trailer zu Kinoblockbustern gibt, um die Leute zu locken, gab es dann damals sozusagen diesen kleinen Werbeflyer für die erste Zeitschrift. Warum ist diese Zeitschrift, abgesehen von den Werbemaßnahmen, warum ist die so eine Erfolgsgeschichte? Also warum sagen wir heute, dass mit dieser Zeitschrift das Fortbestehen der Akademie gesichert wurde?
Ja, auf diese Frage gibt es nicht nur eine Antwort. Deswegen vielleicht mal zwei, drei Aspekte, die man rausgreifen kann. Also zunächst wurde die Akademie wieder interessant. Also, und das kann man sehr schön an den Mitgliedszahlen zeigen, denn die gingen ganz, ganz deutlich nach oben. Also wenn wir uns anschauen, dass zwischen 1652 und 1669 lediglich 35 Personen überredet werden konnten, so würde ich das mal sagen, zur Mitarbeit, dann ist es so, dass in den Jahren zwischen 1670 und 1687 es schon 121 Personen waren. Und jetzt wird's spannend, es sind also in dem Zeitbereich dann nicht mehr nur deutsche Gelehrte, die Mitglieder geworden sind. Also wir finden in der Matrikel in den Jahren nach 1670 beispielsweise Gelehrte aus Padua, aus Amsterdam, aus Odense, aus Montpellier oder auch aus Venedig. Also neben der reinen Zahl, die ja mehr als das Dreifache widerspiegelt, führte dies auch zu einer internationalen Wahrnehmung und damit auch zu einer Anerkennung, zu einer internationalen. Ein besonderes Kapitel ist der Pariser Nachdruck von 1672. Dieser Nachdruck wurde ohne Wissen oder Genehmigung der Akademie herausgegeben. Aber spannend ist ja der Umstand, dass da offensichtlich jemand bereit war, ein in lateinischer Sprache von ein paar Deutschen geschriebenes Buch auf eigene Kosten und eigenes unternehmerisches Risiko, im Übrigen auch inklusive der ganzen Kupferstiche, herauszubringen. Ja, und was man also nicht vergessen darf, da es für die weitere Entwicklung der Akademie von besonderer Bedeutung ist, die Publikation der ersten Zeitschrift war sowas wie der Türöffner für den Kontakt zum Kaiserhaus, was dann 1687, aber das erzählen wir in einer anderen Podcast-Folge, zur Privilegierung durch Kaiser Leopold I. führte. Also es sind so unterschiedliche Dinge, an denen man ganz klar zeigen kann, dass mit dieser Zeitschrift was Neues passierte. Also ich spreche manchmal von der zweiten Gründung der Akademie durch die Zeitschrift.
Ja, aber spricht ja auch alles quasi für die Besonderheit dieser Zeitschrift, die diese Zeitschrift damals hatte, ne? Was die alles für Wirkungen hatte. Wir machen einen Sprung ins Jetzt hier bei 1652, dem Podcast der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Welche Rolle spielt diese Zeitschrift heute, Herr Weber?
Ja, heute muss man das natürlich anders betrachten, denn die Entwicklung ist ja seit 1670 nicht stehen geblieben. Also das hatte ich vorhin schon mal versucht anzudeuten. Also in den letzten Jahrhunderten, in der Folge dessen, haben sich natürlich viele tausende wissenschaftliche Zeitschriften gegründet und es hat eine ganz, ganz starke Ausdifferenzierung im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens stattgefunden. Und so ist es auch in der Leopoldina. Es gibt bei uns nicht mehr die eine Zeitschrift, sondern es gibt ganz unterschiedliche Formate.
Ja, es gibt ja heute wirklich ganz viele Möglichkeiten, Forschung zu publizieren, sich wissenschaftlich auszutauschen, auch wissenschaftliche Erkenntnisse unters Volk zu bringen, in Anführungsstrichen. Es wäre ja auch irgendwie blöd gewesen, wenn sich die Leopoldina auf dieser Erfolgsgeschichte aus dem 17. Jahrhundert ausgeruht hätte, ne?
Ja, das ist richtig und deswegen gibt's also bei uns also auch Initiativen, neue Wege zu gehen und auch einfach neue Dinge auszuprobieren. Also ein sehr gutes Beispiel dafür ist NRL Live. Das ist eine Online-Fachzeitschrift im Open Access, wo die Artikel begutachtet werden und unter der Creative Commons Lizenz von CC BY 4.0 veröffentlicht werden. Also die Autoren, aber auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können so in einem Peer-Review-Prozess durch Kommentare und Ergänzungen den ursprünglichen Aufsatzbeitrag weiterentwickeln. Die Dokumente spiegeln also eine offene wissenschaftliche Diskussion wider. Das ist, wenn man so möchte, wenn wir gesagt haben, dass also die Zeitschrift schon mal also im Sinne der Aktualität ein totaler Sprung gewesen ist, um was weiterzuentwickeln. Nämlich wir sind weggekommen davon, dass vielleicht alle 5-6 Jahre mal eine neue Monographie herauskommt. Dann ist natürlich die Möglichkeit jetzt nochmal verstärkt, sich mit den heutigen technischen Methoden bedienen zu können und auch nochmal eine Weiterentwicklung. Und was man daran sehr, sehr schön zeigen kann, ist durch diese Zusammenarbeit hat man halt die Möglichkeit, gemeinsam an den wissenschaftlichen Texten zu arbeiten. Vorher ist ja immer so gewesen, einer hat einen Text geschrieben, der andere dazu eine Erwiderung oder so. Und so hat man also durch diese ständige Aktualisierung also eine Informationsgrundlage zu dem jeweiligen Thema, was man anbieten kann.
Also kann man, glaube ich, auch gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist, ne? Dass eben nicht wissenschaftliches Publizieren heißt, da wird ein Buch auf den Markt geschmissen und fertig, sondern dass es wirklich ein Prozess ist, weil ja auch Forschung und wissenschaftliche Erkenntnisse, die hören ja nicht an irgendeinem Punkt auf, so das war's jetzt, mehr gibt's nicht zu entdecken und zu sagen. Wir reden hier darüber, wir versuchen es natürlich auch möglichst anschaulich zu beschreiben, aber kann ich mir all das, worüber wir hier sprechen, heute eben zum Beispiel die Zeitschrift, die Bücher aus dem 17. Jahrhundert, kann ich mir all das auch in echt angucken?
Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Sie können natürlich also zu uns in den Lesesaal kommen und können selber forschen.
Oh.
Wir legen Ihnen die ganzen Dinge vor, wenn Sie sie vorher bestellt haben. Aber ich kann Ihnen natürlich auch empfehlen, mal zu einer Führung in Archiv und Bibliothek vorbeizukommen.
Und das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Also das ist wahnsinnig spannend und beeindruckend. Ich hatte, Herr Weber, als wir uns das erste Mal getroffen haben und Sie eben so ein paar Objekte gezeigt haben, richtig so ein Gefühl von Ehrfurcht. So wow, also das ist hier wirklich gerade ein Stück Wissenschaftsgeschichte. Also das sei wärmstens empfohlen, leopoldina.org, da finden Sie alle wichtigen Infos. Und wir sind tatsächlich am Ende unserer allerersten Podcast-Folge angekommen. Oder ist was liegen geblieben, Herr Weber?
Ja, vielleicht noch der Hinweis, dass natürlich die erste Zeitschrift auch digital zugänglich ist. Also man kann vor einem möglichen Besuch auch bereits darin blättern, aber ein Digitalisat ist eben doch nur eine Kopie. Also und aus meiner Perspektive wird ein Digitalisat immer nur das Original ergänzen können. Es wird nie die Aura oder die Authentizität eines Originals erreichen. Und deswegen würde ich immer sagen, kommen Sie vorbei und besuchen uns.
Auf jeden Fall. Ja, und was kommt nach Folge 1? Nach Folge 1 kommt Folge 2. Herr Weber, vielleicht können Sie schon mal so einen mini-kleinen Ausblick geben, ohne zu viel zu verraten. Was werden wir uns da anschauen?
Wir schauen uns faszinierende Gelehrtenporträts aus über 3 Jahrhunderten an.
Das klingt nach einer Menge. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen mit 1652, dem Podcast der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Vielleicht haben Sie ja auch Fragen oder sagen, hey, über dieses oder jenes Geheimnis der Archive, da würde ich gern mehr drüber wissen. Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail 1652@leopoldina.org. Mein Name ist Daniela Schmidt. Danke an unseren Experten, den Leiter der Abteilung Forschungsbibliothek und Wissenschaft. Reflexion der Leopoldina, Dr. Danny Weber und tschüss.
Dankeschön und tschüss.
1652. Der Podcast der Leopoldina. Nationale Akademie der Wissenschaften.